Missing Link Original.
Es gibt natürlich, schon erwähnt, auch gewisse, sagen wir mal, mathematisch-naturgesetzliche Eigenschaften, wie zum Beispiel das Gesetz der großen Zahl. Es ist eben bei Netzwerken so, dass wer da sozusagen, wer weiter vorne ist im Rennen, der tut sich dann auch viel leichter. Das muss man sich schon überlegen. Aber grundsätzlich ist Technologie gestaltbar. Wir können entscheiden, wie wir das haben wollen. Aber da muss man sich auf seine vier Buchstaben setzen und das auch tun. Und eine unserer Kernaussagen als digitaler Humanismus, also wir werden nicht müde, herumzurennen und den Leuten zu sagen, Technologie ist gestaltbar. Wir müssen sicherstellen, dass wir wieder diese Dinge in unsere eigenen Hände nehmen und uns überlegen, wie wollen wir es denn haben.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der Informatiker, Philosoph und KI-Experte Erich Prehm. Mit ihm spreche ich über den digitalen Humanismus. Wo gefährden technologische Entwicklungen die Würde des Menschen und demokratische Gesellschaften? Wo sind die größten Widersprüche zwischen dem, was technisch möglich und was gesellschaftlich verantwortbar ist? Und brauchen wir mehr Gelassenheit oder mehr Alarmismus in diesem Thema? Lieber Herr Prehm, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is a new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der traditionellen Transparenzpassage, also ob wir uns kennen und ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Die erste Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wir haben uns gerade jetzt kurz vor der Aufnahme kennengelernt, weil uns ein gemeinsamer Freund zusammengebracht hat. Damit gleich zur zweiten Frage. Sind Sie aktuell oder waren Sie für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig?
Nein, war ich nicht, bin ich auch nicht, obwohl vielleicht bedürfte es einer Gründung der Partei des digitalen Humanismus, aber darüber können wir noch sprechen.
Genau, das wird heute unser Thema sein. Sie verfügen über einen wirklich beeindruckenden Lebenslauf, den ich mir im Vorfeld angeschaut habe, also abgeschlossenes Studium an der TU Wien, ein zweites Doktorat in Philosophie, da liegt natürlich auch der digitale Humanismus sehr nahe, aber auf das kommen wir ja noch, auch ein MBA in Krems, Forschungsaufenthalt am MIT. Zu kurz zusammengefasst, Schwerpunkte Informatik und Philosophie. Und genau das führt uns auch zum heutigen Thema, nämlich zum digitalen Humanismus. Ich habe mir gedacht, am Anfang wäre es vielleicht sinnvoll, den Begriff digitalen Humanismus einzuordnen. Also was steckt hinter diesen Worten?
Das werden wir natürlich oft gefragt, die wir den digitalen Humanismus vertreten. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Zunächst ist es, glaube ich, eine Bewegung, eine Initiative. Das trifft es am besten. Das heißt, das ist eine Gruppe von Menschen, die sich zum Ziel gesetzt haben, unsere digitale Welt, um es einfach zu sagen, zu verbessern. Und das tun wir primär, sage ich einmal, recht akademisch, intellektuell. Wir analysieren die Situation, wie es denn ausschaut mit digitalen Technologien. Was bedeuten die für uns als Menschen? Was haben die für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auch auf die Demokratie? Und dann geht es in einem zweiten Schritt natürlich gestaltend einzugreifen und sich zu überlegen, wie können wir es denn besser machen. Und Humanismus heißt deswegen, weil eine der Ideen ist, dass man den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Es gibt dann noch andere Verbindungen, wie zum Beispiel zur Aufklärung. Wir haben also so ein bisschen auch eine aufklärerische Mission und glauben daran, man muss die Leute informieren, man muss erzählen, was sind denn die Probleme, die dahinter stecken? Aber es geht sehr viel, und da geht es über den Humanismus hinaus, geht es einfach auch um gesellschaftliche Aspekte. Es geht inzwischen auch ganz stark um die Umwelt. Also es ist keineswegs dieser, ich sag mal, ältere Begriff des Humanismus, wo es nur um den weißen Mann aus Mitteleuropa geht, der sich anderer Dinge bemächtigt, sondern wir haben schon gelernt, dass am Humanismus auch Probleme liegen. Und versuchen darüber hinauszugehen. Streng genommen ist es also ein Posthumanismus.
In ihren Unterlagen und auf ihrer Website habe ich unter anderem die Aussage gefunden, Technik soll den Menschen dienen, Würde schützen und demokratische Gesellschaften stärken. Sie haben das jetzt eher in Ihrem Eingangsstatement so ähnlich beschrieben. Da drängt sich natürlich bei mir die umgekehrte Frage auf, gibt es Bereiche, wo die Technik oder die technologische Entwicklung besser gesagt, Würde gefährdet oder demokratische Gesellschaften oder demokratische Strukturen gefährdet?
Ja, dass die Technik nicht wertfrei ist, sondern uns eigentlich immer mit Werten gegenübertritt, ist inzwischen fast schon ein alter Hut. Ich glaube dann immer, es ist Common Knowledge, aber ich merke dann immer, es ist, vielleicht wissen es doch noch nicht alle. Was meine ich denn damit? Also wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, eine Türklinke benutzen als einen ganz einfachen technischen Gegenstand, dann ist diese Technologie der Türklinke ja designed mit gewissen Zielen, nämlich die Tür zu öffnen. Aber implizit ist sie natürlich auch so entworfen, dass sie zum Beispiel primär erwachsene Menschen, die eine gewisse Kraft haben, öffnen können, meistens sehr gut geeignet vielleicht für Rechtshänder, meistens für Menschen, die nicht im Rollstuhl sitzen und schon gar keine Kinder sind. Das ist automatisch. Das Ding kann noch so einfach sein, wo überall wir Technik haben, begegnen wir gewissen Annahmen, gewissen Werten, die die Designer, die Entwickler dieser Technologie quasi implementieren, indem sie dieses Ding in die Welt setzen. Und das ist natürlich bei digitaler Technologie überhaupt nicht anders, sondern ganz im Gegenteil. Dort müssen einfach aufgrund der Tatsache, dass die Technologie relativ kompliziert ist, dadurch, dass sie relativ einschränkend ist, muss man viele Annahmen treffen. Und diese Annahmen, die können uns jetzt unterstützen in unseren täglichen Aktivitäten, aber die können auch ganz schön barsch uns entgegentreten und verhindern, das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Einfaches Beispiel, wenn Sie ein Formular ausfüllen online, dann gibt's, ich glaube, noch niemanden getroffen, der nicht schon Schwierigkeiten gehabt hätte, das richtig auszufüllen, weil es vielleicht für ihn nicht gepasst hat, nicht? Das kann harmlos sein, aber das kann auch tatsächlich schon in Aspekte der Würde eingreifen. Nehmen Sie, um ein aktuelles Beispiel zu verwenden, die Unterscheidung Mann-Frau, schaut trivial aus, kann aber in der Folge für Menschen, die sich nicht so einfach einteilen wollen, zu verdammten Komplikationen führen. Und das ist genau damit gemeint. Es sind so ganz einfache Designentscheidungen, die dramatische Konsequenzen haben können für Menschen.
Und ich nehme an, nicht nur die Designentscheidungen, die dann schon dramatische Auswirkungen haben, das ist ja, glaube ich, das, was man als erstes stoßt, sondern dann auch, was man mit der Technik macht, wofür man sie benutzt.
Genau. Und da muss man zuerst einmal einfach verstehen, dass digitale Technologien ja überall sind. Also das ist ja, die Philosophen sagen, wir leben in der postdigitalen Gesellschaft. Damit ist nichts anderes gemeint, als dass wir so digital geworden sind, dass die Unterscheidung zwischen was ist digital und was ist nicht digital, die macht eigentlich keinen Sinn mehr. Wir arbeiten mit digitalen Tools, wir verbringen unsere Freizeit vor und mit digitalen Tools. Wir lernen unsere Partnerinnen und Partner inzwischen über digitale Tools kennen. Also alles vom Sport über unsere Freizeit, über die Arbeitswelt, wenn wir ins Auto einsteigen, wenn wir Medien konsumieren, alles ist digital vermittelt, ermöglicht oder in irgendeiner anderen Art gesteuert. Und damit ist es natürlich so, dass es ganz entscheidend ist, wie schaut diese Technologie genau aus, wie stark beherrschen wir sie, wer beherrscht sie oder eben beherrscht sie manchmal sogar schon uns.
Sie spielen da vielleicht schon auf ein Thema an, auf das Sie auf jeden Fall natürlich zurückkommen werden, nämlich die künstliche Intelligenz. Also bei mir ganz subjektiv hat sich die Digitalisierungstendenz halt in den letzten, würde ich sagen, Jahren noch einmal verstärkt. Mit Tendenz meine ich jetzt, sich damit zu beschäftigen, weil ich schon das Gefühl habe, dass da nochmal ein Sprung passiert ist in den letzten Jahren. Eben Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort Large Language Models, Stichwort ChatGPT, Perplexity, was auch immer. Da hat sich doch etwas auch noch einmal beschleunigt, zumindest meinem Eindruck nach. Ich nehme an, das spielt in Ihrer Arbeit auch eine Rolle.
Ja, es ist die Beschleunigung, die ein wichtiger Aspekt ist, aber es ist auch die Tatsache, eben dieses alles zu durchdringen. Das war vielleicht noch vor dieser Beschleunigung sogar. Also was ich damit meine ist, das ist eben, dass digitale Technologie heute überall eingebaut ist. Sie finden es im Auto und bei Ihnen zu Hause und in der erwähnten Stereoanlage, falls Sie überhaupt noch eine zu Hause haben. Sie bekommen die Musik vermittelt, das ist auch irgendwo eingebaut und dann beginnen schon diese Aspekte der künstlichen Intelligenz, die Empfehlungssysteme, die uns Dinge empfehlen. Also es ist diese Kombination aus beidem. Einerseits die, sagen wir mal, eher die Softwarewelt und diese künstliche Intelligenz, die heute in aller Munde ist, und auf der anderen Seite aber tatsächlich auch die Tatsache, dass es überall drin ist. Und das wird natürlich miteinander kombiniert. Also wenn Sie heute in ein modernes Auto einsteigen, dann haben Sie dort Fahrzeugassistenzsysteme, die nicht nur sozusagen ihnen Dinge empfehlen, wie das Navigationssystem, sondern die auch handelnd eingreifen, wenn sie, keine Ahnung, überholen wollen, wenn sie die Spur wechseln wollen oder wenn was auf der Straße liegt. Das kann oft sehr nützlich sein und manchmal ist es auch unangenehm. Und das sind die beiden Aspekte. Also nicht nur diese künstliche Intelligenz und diese Entscheidungen, die sozusagen überall passieren, sondern es ist tatsächlich auch das handelnde Eingreifen. Das ist noch einmal eine Dimension mehr. Und die, wenn man so sagen, Worst Case ist das Kombinieren von beiden, wo also die KI dann handelnd über uns entscheidet.
Das wirft natürlich für mich immer die Frage auf, wo diese großen Widersprüche sind zwischen dem, was technisch möglich ist, und dem, was gesellschaftlich verantwortbar ist. Da wird es ja auch verschiedene Einordnungen geben, verschiedene Meinungen dazu geben, verschiedene Ansichten dazu geben. Also wenn ich mir jetzt die Tech Bros im Silicon Valley anschaue und deren Manifeste lese, dann habe ich den Eindruck, also eigentlich ist der Mensch sowieso überflüssig und die Technologie soll übernehmen. Dann gibt es das Gegenstück, das sagt, also wir müssen schon den Menschen in den Vordergrund stellen. Haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, da kann man ganz gut vorführen, wo eben dieser Widerspruch besonders sichtbar ist, eben zwischen dem, was möglich ist und zwischen dem, was gesellschaftlich verantwortbar ist?
Also das ist natürlich eine Riesenfrage. Ja,
deswegen machen wir den Podcast.
Genau, das ist natürlich alles, was uns beschäftigt. Was vielleicht, was man vorausschicken muss, ist, dass diese bedenklichen Entwicklungen, die wir heute sehen, und ich bringe dann gleich ein paar Beispiele, die haben ja eher schleichend begonnen. Also möglicherweise hat der Herr Zuckerberg, als er Facebook entwickelt hat, am Anfang selbst gar nicht gewusst, was er da tut und in welche Richtung das geht. Und heute ist es aber eine der hochproblematischen, sagen wir mal, Infrastrukturen. Und das ist eine tatsächliche Infrastruktur. In manchen Regionen der Welt ist Facebook, auch wenn das vielleicht in Mitteleuropa nicht so ist, ist das der Zugang zum Internet. Das ist das Internet, so zum Beispiel in Indien. Und damit haben natürlich diese erwähnten Tech-Bros eine enorme Macht darüber, was die Menschen sehen, wer online gehen kann, was dort passiert, wer das nicht kann, wie Content online moderiert wird, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, was sichtbar wird, wer sichtbar wird. Also das ist diese ganze Palette. Aber es beginnt ja bei ganz einfachen Dingen. Es beginnt ja bei Fragen der Privatsphäre und dem Individuellen. Also was gebe ich über mich preis? Was will ich preisgeben? Und endet dann über diese ganze Kette von dem, was online passiert, bei wirklichen geopolitischen Fragen. Und als digitaler Humanismus sind wir also eine der wenigen Gruppierungen, die für uns in Anspruch nehmen, dass wir diese ganze Palette abdecken. Also es gibt natürlich viele Leute, die kümmern sich nur um den Schutz der Privatsphäre und das ist gut so. Und es gibt viele Leute, die schauen, dass das Internet frei bleibt und manche interessieren sich für Souveränität. Und wir versuchen sozusagen den Überblick zu bewahren und uns wirklich von diesem Privacy-Aspekt auf der Ebene des Individuellen bis hin zu Fragen der Machtstrukturen und der Geopolitik. Wir versuchen, das zusammenzuhalten. Das ist natürlich auch die Herausforderung und das ist ganz schön schwierig. Es schaut dann immer wieder so aus, als würden wir so ein bisschen zu allem oder zu nichts ein bisschen was beitragen. Aber am Ende des Tages, glaube ich, hängen diese Dinge einfach zusammen. Weil man muss ja verstehen, dass diese Macht, die die Tech-Bros oder die großen Plattformen haben, die ruht ja genau darauf, dass sie eben in der Lage sind, die privaten Aspekte des Einzelnen zu addieren und damit zum Beispiel ihre Werbung zu finanzieren, damit dynamisch ihre Werbung auf Plattformseiten zu versteigern, damit zu wissen, wer interessiert sich wofür, damit ganz speziell zum Beispiel in Wahlen eingreifen können, die Kommunikation steuern können und dadurch entstehen diese Machtverhältnisse, die wir eben sehr bedenklich finden. Das ist Ihnen vielleicht auch nur zum Teil vorzuwerfen. Also zum Teil sind das auch Netzwerkeffekte, die in der Natur der Sache liegen. Aber zum anderen Teil, völlig richtig, gibt es natürlich überaus bedenkliche Philosophien, Theorien, ja, ich würde als Philosoph würde ich sagen, krause Theorien von technologischer Menschenverbesserung und Unsterblichkeit, die da dahinter stehen, der sogenannte Transhumanismus, wo man sich eigentlich nur in den Kopf greifen kann und sich fragen kann, wie kommt man denn auf sowas? Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch oft einfach um Macht, wo Menschen, einzelne Männer, kann man ruhig sagen, in der Lage sind, uns das Kfz abzudrehen, wenn sie denn lustig sind, oder eben zu verhindern, dass an der Front in der Ukraine noch gekämpft werden kann, weil man die Satellitenkommunikation abdrehen könnte, wenn man will. Und das ist die Situation, die wir heute haben, und die finden wir nicht besonders befriedigend.
Und nochmal zurück zu diesem Widerspruch, was technisch möglich ist und was gesellschaftlich verantwortbar ist. Hey, Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele angesprochen, also die Möglichkeit, sein Leben zu verlängern oder auch nicht, das werden wir ja dann sehen, oder in Kriege einzugreifen. Ich glaube, das sind schon so Punkte, wo man dann sieht, okay, Technologie ist das eine und wie sie dann verwendet wird und in welcher Skalierung sie verwendet wird, das andere.
Genau. Und was ich eben zuerst noch erwähnen wollte, ist, diese Informationstechnologie hat es an sich, dass sie auf den ersten Blick ein bisschen harmlos ausschaut. Nicht? Also man lädt sich die nächste App aufs Handy runter, vielleicht eine Taschenlampen-App, die man besonders gerne hat, und merkt zunächst gar nicht, dass der Grund, warum diese App gratis ist, ist einfach die, dass die Daten sammelt. Und zwar nicht, wann ich meine Taschenlampe verwende, sondern alles Mögliche, was dieser App nur irgendwie zugänglich ist, wo ich bin, mit wem ich kommuniziere, was auch immer ich nicht explizit sozusagen verhindert habe, sammelt diese Taschenlampen-App, und um dann diese Daten vielleicht zu verkaufen oder für irgendwas anderes zu verwenden. Also das ist ja zunächst einmal harmlos wirkend, aber vielleicht nicht ganz so harmlos, was dieses Ding dann macht. Und das mag auch noch im Einzelnen, vielleicht ist es unangenehm, diese Verletzung der Privatsphäre, wirklich spannend, wirklich interessant wird das natürlich dann, wenn man das zu Tausenden und Abertausenden macht und wirklich dann etwas über eine Gesellschaft weiß, über eine gewisse Struktur weiß, nicht? Aber ein vielleicht noch besseres Beispiel ist, wenn man zu Hause statt seinem konventionellen Lichtschalter sich überlegt, meine Güte, ich vergesse dauernd das Licht zu Hause abzudrehen, das wäre doch toll, wenn ich das von unterwegs könnte, und ich besorge mir eine Smart Home Lösung, die ich dann auch über eine App am Handy steuern kann, nicht? Was passiert, wenn ich das mache? Wenn ich das mache, dann ersetze ich diesen Lichtschalter, den ich zu Hause habe, durch eine Softwarelösung, und diese Softwarelösung, die läuft wahrscheinlich auf meinem Smartphone und auf irgendeinem Ding zu Hause, und schon habe ich ein ganzes Netzwerk von anderen Akteuren, die jetzt plötzlich Zugang haben zu meinem Heim, bei mir zu Hause, die jetzt, das reicht natürlich vom Smartphone-Hersteller, von dem, der das Betriebssystem auf dem Smartphone hergestellt hat, dann über die Software, über die App, bis zu dem Ding, das zu Hause das steuert. Plötzlich ist eine ganze Gruppe von anderen in der Lage, mein Licht aus- und anzuschalten, ganz abgesehen vom Hacker, der ums Eck sitzt und sich vielleicht in diese Verbindung einhackt. Und das meine ich mit, es schaut auf den ersten Blick alles ganz harmlos aus, und ich will auch nicht den Teufel an die Wand malen.
Ich habe so ein Smart Home System.
Genau, ja, das mag also für manche Leute ja ganz nützlich sein und spart vielleicht Strom, wenn man wirklich dann, wenn man weggeht, das Licht ausschaltet. Aber es muss einem klar sein, das ist eben nicht so neutral, wie es ausschaut. Und es gibt ja vielleicht auch vertrauenswürdige Akteure. Aber es gibt einen massiven Unterschied zwischen dem Lichtschalter daheim, der voll in meiner Macht und unter meiner Kontrolle steht, und der Softwarelösung, von der ich am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht weiß, wer denn da aller Zugriff hat. Jetzt werden viele Leute sagen, Gott, das Smart Home ist jetzt noch nicht so dramatisch. Aber es wird dann schon langsam problematisch, wenn wir zum Beispiel über Autos sprechen, über elektronisch gesteuerte E-Fahrzeuge im Wesentlichen, weil die sind fast alle softwaremäßig mit dem Internet verbunden, die können alle fernkontrolliert und natürlich auch fern abgeschaltet werden. Und dann wird es dann schon heikel, wenn man einer Gesellschaft, die jetzt sagen wir nur noch Elektroautos hat, die Autos abschalten kann, vielleicht auch die Polizeiautos und die Rettungsautos. Nicht? Also das sind einfach so Dinge, die sind schon technisch lösbar. Das ist vielleicht auch ein Gedanke des digitalen Humanismus. Das ist schon machbar. Wir wissen es besser. Wir können gewisse Dinge besser machen. Aber wir müssen es auch tun. Wir müssen uns überlegen, wie macht man das? Wie stellt man das wirklich sicher? Das ist gar nicht so einfach. Also man muss sich das schon sehr gründlich überlegen. Aber ich glaube, Informatikerinnen und Informatiker haben über diese Probleme nachgedacht. Wir steuern ja auch Flugzeuge und andere sehr kritische Dinge inzwischen mit Programmen. Also wir können das grundsätzlich. Aber es kostet mehr, erstens. Und es ist natürlich vielleicht auch mit ein bisschen weniger Bequemlichkeit, aber dafür vielleicht auch mit dem Erhalt unserer eigenen Autonomie verbunden oder auf der staatlichen Ebene mit unserer Souveränität, die wir in Europa doch schon ziemlich weit aufgegeben haben.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, komme ich mehr und mehr drauf, dass ich zur Hochsicherheitsgruppe gehöre, weil nicht nur, dass wir eine Smart-Home-Lösung haben, sondern auch ein Elektroauto, aber ich weiß genau, was Sie meinen. Und ich musste oft an eine Aussage denken von einem früheren Interviewpartner von mir. Das ist wirklich schon lang her. Das war ganz am Anfang, wo diese ganzen Datensammelkraken angefangen haben und ich dann gesagt habe, mir ist das egal, weil das sind, also wenn ich meine Daten hergebe, was soll damit passieren? Und die Person hat dann zu mir einen Satz gesagt und der ist mir seitdem immer in seiner Erinnerung geblieben. Ja, das mag jetzt, also für den Ist-Stand so sein. Aber denk nur drei Schritte weiter. Was ist, wenn diese Daten in die falschen Hände geraten, plus sich zum Beispiel die Rahmenbedingungen ändern, weil eine kriegerische Auseinandersetzung stattfindet, zum Beispiel. Und da habe ich mir dann gedacht, ups, das könnte stimmen, weil man geht natürlich oft davon aus, und das ist ja, meine Generation ist ja im Frieden groß geworden, in Europa im Wesentlichen. Es hat auch in Europa kleinere Kriege gegeben, aber jetzt im Wesentlichen sind wir im Frieden aufgewachsen und wir können uns das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, was da alles an Missbrauch stattfinden kann. Und leider muss man das natürlich jetzt verstärkt mitdenken. Das haben jetzt die Beispiele auch gesagt.
Ja, also dieses Privatsphäre-Beispiel, also darauf läuft es ja hinaus, das ist genau eines dieser Grundprobleme. Wenn man das kommuniziert, dann geben einem natürlich viele Leute recht. Ja, grundsätzlich finden sie es auch problematisch, dass diese Systeme so viel über einen wissen, aber am Ende des Tages, mein Gott, na, was mache ich schon im Internet? Nicht mehr, als nicht alle anderen machen. Und da muss man schon mal mit einem klaren Jein beantworten. Also auf der individuellen Ebene, ja, mag schon sein, vieles ist unproblematisch, aber erstens macht jeder irgendetwas, was er von dem er nicht will, dass es jemand anderer weiß. Vielleicht gehört es sogar, jetzt philosophische Bemerkung, in einem gewissen Ausmaß zum Menschsein, dass ich also auch ein privater Mensch bin, dass ich auch, es gibt auch Dinge, die will nur ich und es ist sogar umgekehrt so, die will ich auch nicht über meinen Partner wissen. Ich werde nicht wissen, was der oder die im Internet sucht oder online in der Apotheke bestellt, ist mir lieber, ich weiß das nicht. Also das ist mal die eine Seite, es hat also etwas mit, es ist nicht ein Recht und es ist nicht so was Abstraktes, sondern es hat tatsächlich so einen Menschenwürdeaspekt. Aber darüber hinaus ist natürlich die Frage, ob jemand sozusagen, der jetzt doch das eine oder andere problematische Merkmal hat, mir fällt jetzt nur ein einfaches Beispiel ein, jemand, der eine Gay-Dating-App auf seinem Handy installiert hat und der dann in einem Land, das nicht so liberal ist, bei der Einreise kontrolliert wird und vielleicht sogar im Gefängnis landet, wenn nicht noch Schlimmeres. Das sind alles Dinge, die passieren und da wird es dann unmittelbar kritisch. Da sprechen wir dann nicht mehr von ein bisschen, Daten hergeben oder preisgeben oder etwas wird verraten über einen, sondern da geht es plötzlich um Leib und Leben. Also es kann auch schon noch sehr kritisch werden. Und natürlich auch Gesundheitsdaten und viele andere
politische Dinge.
Politische Ansichten, die klassischen geschützten Merkmale nach der Datenschutzgrundverordnung, die viele Leute immer so ein bisschen blöd finden, warum muss ich da immer zustimmen und so, aber das macht schon Sinn. Also das hat einen Grund, warum es geschützte Merkmale gibt, weil eben die Gesellschaft nicht so ist, wie wir sie vielleicht gerne hätten, wo das wurscht ist, ob man einer politischen Partei oder einer Gewerkschaft angehört oder die eine oder andere Krankheit hat oder eben die eine oder andere sexuelle Präferenz.
Beziehungsweise nur weil wir es so gewohnt sein, dass es vielleicht wurscht ist, muss es nicht so sein, dass es woanders so ist. Und leider muss man inzwischen darüber nachdenken, dass es auch bei uns einmal so sein könnte, dass es nicht wurscht ist.
Genau, und um noch auf die vorige Frage hinzukommen, also das wäre sozusagen die individuelle Ebene. Und dann gibt es diese Gruppen- oder Massenebene, also was passiert, wenn ich jetzt ein bisschen mehr über ziemlich viele weiß, dann kann ich natürlich anfangen, Dinge zu steuern. Dann kann ich mir überlegen, im Social Media Netzwerk, auf Facebook, aber auch genauso auf LinkedIn, ja sogar auf Spotify, wer soll denn was empfohlen bekommen, wer soll welche Nachrichten sehen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wir leben in einer Welt, wo insbesondere unsere jüngeren Generationen keine allgemeinen Nachrichten mehr sehen, keine Erzählungen mehr haben, die für alle gelten. Jeder kriegt individuell das auf ihn zugeschnittene, obwohl ein Freund von mir dann sagt, am Ende des Tages schauen alle die gleichen Katzenvideos. Aber trotzdem sind sozusagen unterschiedliche Ausschnitte der Welt und dann kann ich auch steuernd eingreifen. Dann kann ich mir auch überlegen, was zeige ich denn nicht? Worüber soll denn nicht gesprochen werden? Welche Themen halte ich lieber zurück? Wem zeige ich was? Und das Unangenehme ist, dass wir erstens gar nicht so richtig wissen, was da passiert, zum Beispiel online. Wir wissen in Wahrheit nicht wirklich, wer sieht was, nach welchen Kriterien. Dinge, die einem nicht gefallen oder die der Plattform nicht gefallen, die muss man nicht unbedingt löschen. Es genügt völlig, man zeigt es keinem. Dann merkt er das nicht mal, der das gepostet hat. Also das sind schon sehr problematische Prozesse. Ja, und dann drittens, wenn wir sozusagen über das Kriegsszenario sprechen, da wird es natürlich ganz heikel, völlig richtig. Also wir leben in einer Welt, wo ein Akteur, sagen wir mal ein staatlicher Akteur, aber ich komme dann gleich noch dazu, dass das nicht unbedingt ein staatlicher Akteur sein muss, der kann natürlich einfach Dinge ausschalten. Da war vor kurzem die Diskussion über die Frage der Photovoltaik und der Systeme, wie sie gesteuert werden. Die sind, also viele von denen sind online programmierbar und damit kann ich sie natürlich auch abschalten und kann oder alle gleichzeitig einschalten und kann ein Stromnetz dadurch zum Ausfallen bringen. Und das sind nichts anderes als kriegerische Handlungen, mit denen ich also eine gewisse Macht auch durchsetzen kann. Und das Problematische ist, das ist zwar natürlich für Staaten inzwischen durchaus möglich, aber im zunehmenden Maße auch für private Akteure. Also wir haben einfach eine Situation, wo private Akteure in der Lage sind, eine ordentliche Macht auszuüben, sei es indem sie einen kleinen Drohnenkrieg vom Zaun brechen. Das ist durchaus auch in einem Land wie Österreich denkbar. Ne? Das geht nicht darum, dass ein großes feindliches Land bei uns mit Panzern durchmarschiert. Das ist schon lange nicht mehr das Szenario, glaube ich, das an der Militärakademie durchdacht wird, sondern es sind andere Akteure, die auch vielleicht einen terroristischen Hintergrund haben oder sonst was tun wollen. Und das ist alles finanzierbar mit relativ geringen Mitteln. Oder eben Leute wie Elon Musk, die eine Infrastruktur betreiben und sich überleben können, wem stelle ich das in welcher Form und unter welchen Bedingungen zur Verfügung, und zwar in einem Ausmaß, wie das ein staatlicher Akteur, ein durchschnittlicher staatlicher, aber sogar inzwischen die Großen, nicht mehr ganz so einfach selber machen kann.
Das bringt mich zu den 5 Prinzipien des digitalen Humanismus, die Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen definiert haben. Und da würde ich jetzt gleich bei Prinzip 2 einsteigen, weil das nämlich zu dem passt, wo wir jetzt gerade waren, nämlich Demokratie und Rechtsstaat schützen. Ist ein Prinzip des digitalen Humanismus. Und damals gerade so über Plattformen, Algorithmen, auch künstliche Intelligenz gesprochen. Ich kann das im Medienbereich natürlich sehr gut nachvollziehen, weil da spielen Algorithmen und Tech-Plattformen inzwischen eine so große Rolle, dass sie da oder dort den Medienbetrieb, so wie wir es aus der Vergangenheit kennen, fast schon verunmöglichen. Damit auch demokratiepolitische Fragen aufgeworfen werden. Und Ein wichtiger Punkt, den ich da in euren Unterlagen gefunden habe, ist eben in diesem Prinzip Demokratie und Rechtsstaat schützen, ist das Transparenz, Rechenschaftspflicht, Bekämpfung von Desinformation, faire, kontrollierbare digitale Infrastrukturen. Ich glaube, das kann ich deswegen so gut nachvollziehen, weil das für den Medienbereich auch sehr stark gilt.
Ja, genau. Also ich glaube, der Medienbereich ist durchaus der, wo sich das am deutlichsten und am einfachsten vielleicht zeigen lässt. Erstens schon einmal deswegen, weil denken wir doch mal zurück, da muss man nicht so weit zurückdenken, weiß ich nicht, ans Jahr 2000 oder so, wo wir noch relativ wenig von sozialen Plattformen und relativ wenig Smartphones in der Welt hatten und unsere Informationen aus normalen Medien beziehen. Normale Medien arbeiten ja nicht in einem rechtsfreien Raum in einer Demokratie. Sie sind zwar gehalten, sozusagen die Regierenden zu prüfen und über das, was sie machen, zu debattieren und sie kritisch zu beäugen. Und insofern sind sie quasi die vierte Macht im Staat. Aber sie arbeiten deswegen schon nicht einfach, sie können nicht machen, was sie wollen, so, ne? Sondern es gibt Gesetze und es gibt Medienrecht und es gibt demokratische Prinzipien auch dort und es gibt auch eine Selbstkontrolle. Also wir haben Mechanismen, von denen wir in einer Demokratie glauben, das funktioniert relativ gut, würde ich sagen, in Österreich, wo man zum Beispiel vorgehen kann, wenn was Falsches über einen behauptet wird oder wenn man verleumdet wird oder wenn unangebrachte Dinge publiziert werden, nicht? Und dann gibt es Mechanismen. So. Das heißt, wir verstehen eigentlich, dass es zwar wichtig ist, wir können über vieles reden, aber es muss auch da gewisse Normen und Regeln geben. Das macht einfach Sinn. Und jetzt kommen die Plattformen ins Spiel, 10 Jahre später, und jeder hat diese News auf seinem Handy, und es passieren eben ganz viele Dinge parallel. Das erste ist eben das, was ich schon erwähnt habe, es passiert eine enorme Individualisierung. Jeder hat einen anderen Newsflow, jedem werden andere Neuigkeiten empfohlen, und zwar vermutlich vor allem die einerseits, die ihn emotional engagieren. Also das ist schon mal ein Riesenthema. Und dann auch noch die vielleicht, von denen man glaubt, die gefallen ihm besonders oder sie missfallen ihm besonders stark. Das heißt, es entsteht diese Idee der Filterblasen und Echokammern, ein bisschen umstritten, ob es die wirklich gibt. Aber es ist sicherlich so, dass sozusagen, was ich mir anschaue, beeinflusst, was ich in Zukunft sehen werde. Wohingegen, wenn ich eine Zeitung öffne oder mir die Nachrichten im Fernsehen anschaue, dann werde ich konfrontiert auch mit Dingen, die ich vielleicht nicht unbedingt sehen will. Das ist einmal ein Riesenunterschied. Das heißt, wir haben eine ganz andere Struktur dessen, wer da eigentlich die Medien für uns steuert und auswählt. Das ist schon mal eine Geschichte.
Und es ist vor allen Dingen nicht transparent.
Und also völlig intransparent.
Ich kann diesen Algorithmus ja nicht einsehen, ja, und dann nachvollziehen, wie das zustande,
genau,
kommt.
Genau. Und es gibt natürlich Leute, die sich damit auch wissenschaftlich beschäftigen. Gibt zum Beispiel den Vorschlag, der wurde sogar auf europäischer Ebene diskutiert. Könnten wir das nicht einfach trennen? Könnten wir nicht die Inhalte trennen von dem Algorithmus, der uns die Medien aussucht? Könnte das nicht mein Algorithmus sein oder wenigstens ein Trusted-Algorithmus von jemandem anderen? Also man könnte das theoretisch auch auseinanderdividieren. Da gibt es viele Ideen. Deswegen sage ich immer, dieses Technologie ist gestaltbar, was eines unserer zentralen Mottos ist. Das muss man ernst nehmen. Wir können das viel besser machen. Wir befinden uns in einem total frühen Entwicklungsstadium dieser Technologie. Wenn wir ans Auto denken, wir sprechen von den ersten Mercedes-Benz, die da laufen, wo es vielleicht noch kein Kraftfahrzeugrecht gab und keine Straßenverkehrsordnung. Nicht? So.
Ich bin ja froh, dass Sie das sagen. Entschuldigung, dass Sie da unterbrechen, weil das ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade das Thema Algorithmen, dass das so behandelt wird, als wäre das, ich sage jetzt einmal, selbst als Atheist Gott gegeben. Wäre das halt einfach so. Die denken mir dann oft, naja, aber das haben Menschen programmiert, das können Menschen, wenn sie wollen, anders programmieren, das kann man verwenden oder nicht verwenden. Das ist ja nichts, was vom Himmel gefallen ist, und das müssen wir verwenden. Genau.
Völlig richtig. Also es gibt tatsächlich diesen Effekt, wir nennen es typischerweise nicht Gott gegeben, sondern so einen evolutionären Charakter. Nicht? Also so als gäbe es eine vorgegebene Richtung, in die sich diese Dinge entwickeln, und das ist jetzt einfach so. Und das ist Käse. Das ist nicht richtig. Also wir können Technologie gestalten, und die Geschichte ist voll von Beispielen, wo Menschen gesagt haben, das müssen wir anders machen. Denken Sie nur an Kernenergie oder von mir aus an Wasserkraftwerke, nicht? Also das ist ja nicht so, dass wir die überall einfach nur so hinbauen, sondern wir haben Prozesse, wir haben Diskussionen, sind nicht immer alle happy damit, aber wir wissen, wie man das macht und so. Nicht? Und jetzt soll das plötzlich bei IT anders sein. Es gibt natürlich, schon erwähnt, auch gewisse, sagen wir mal, mathematisch-naturgesetzliche Eigenschaften, wie zum Beispiel das Gesetz der großen Zahl. Es ist eben bei Netzwerken so, dass wer weiter vorne ist im Rennen, der tut sich dann auch viel leichter. Das muss man sich schon überlegen. Aber grundsätzlich ist Technologie gestaltbar. Wir können entscheiden, wie wir das haben wollen. Aber da muss man sich auf seine 4 Buchstaben setzen und das auch tun. Und das ist eine unserer Kernaussagen als digitaler Humanismus. Also wir werden nicht müde herumzurennen und den Leuten zu sagen, Technologie ist gestaltbar. Wir müssen sicherstellen, dass wir wieder diese Dinge in unsere eigenen Hände nehmen und uns überlegen, wie wollen wir es denn haben. Und interessanterweise, das ist leider gar nicht so einfach. Also diese Frage, wie hätten Sie es denn gern? Das ist natürlich derzeit nicht von vielen Leuten ausdrücklich überlegt, sondern man nimmt halt das, was angeboten wird. Und angeboten wird sehr vieles, was bequem ist, was nichts kostet. Und dann wird halt auch nicht drauf geschaut, was die Nachteile sind, die ich jetzt eh schon erwähnt habe. Ne? Dass man also eine Daten hergibt, dass man die Macht hergibt. Und ich glaube, da sind wir in Europa gehalten, uns zu überlegen, wie wollen wir es denn? Manchmal wird man sagen, okay, manchmal nehmen wir dieses Produkt und das ist okay, da können wir auch das von einer großen Plattform nehmen. Da stellen wir vertraglich gewisse Dinge sicher oder wir schauen, dass da vielleicht ein paar Regelungen eingebaut sind. Und manchmal wird man vielleicht sagen, na, lieber nicht. Also man wird keinen Abfangjäger kaufen, hat man auch in der Vergangenheit nicht gemacht, der mit einer Software ausgestattet ist, wo man nicht weiß, was da drin steht. Also, und das ist schon ein schlechtes Beispiel, weil es ziemlich schwierig ist beim Abfangjäger. Aber an sich ist das da der Plan. Ne? Da überlegt man sich genau, was ist da drin, und da schaut man zu, wie er zusammengebaut wird und dokumentiert das. Aber auch für einfachere Dinge muss sich Europa überlegen, wo brauche ich diese Souveränität, wo muss ich mir das behalten, wo muss ich es selber machen und wo kann ich auch darauf vertrauen, mein Gott, da habe ich halt 2, 3, 4 oder vielleicht 100 verschiedene Anbieter und bin auf diese Art souverän, nicht alles muss ich selber machen.
Den Gedanken zu sagen, man muss eigentlich die Frage beantworten, na, was wollen wir denn? Finde ich irrsinnig spannend, weil ich habe jetzt, während Sie geredet haben, selber nachgedacht, ob ich das jetzt überhaupt sagen könnte. Und es ist halt auch so schwierig zum Einschätzen, weil dafür müssen wir ja die Zukunft besser einschätzen können, um zu sagen, okay, was brauche ich denn in Zukunft? Man kann auf seine Grundwerte sich besinnen. Das ist schon, glaube ich, ein guter Zugang. Und was mir bei Ihren Prinzipien sehr gut gefällt, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, weil während Sie geredet haben, hinter jedem dieser 5 Prinzipien steht ein Verb. Das heißt, dieses Verb steht dann dafür, Sie haben es jetzt davor gesagt, man muss sich auf seine 4 Buchstaben setzen. Also man muss was tun. Man kann jetzt nicht einfach nur sagen, okay, man stellt irgendwas fest oder man macht irgendeine Analyse, sondern man muss damit was machen. Also wir haben jetzt schon gerade das erste Prinzip, Demokratie und Rechtsstaat schützen. Dann würde ich noch zwar gern zusammenfassen, Menschenwürde und Grundrechte sichern und gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion fördern. Für mich stehen die 2 Punkte in engem Zusammenhang. Da geht es sehr stark um diese individuelle Sicht auf das, was so in der Gesellschaft passiert.
Ja, also gedacht, es ist eigentlich umgekehrt. Menschenwürde und Grundrechte ist eher die individuelle Ebene, wenn man so will. Ja? Mhm. Und dann gesellschaftliche Teilhabe ist eben genau der gesellschaftliche Aspekt, der übrigens bei informatischen Systemen typischerweise zu kurz kommt. Das ist ein Grundproblem. Ein IT-System, denken Sie ans Smartphone, das ist immer ein Verhältnis zwischen Ihnen und dem technischen Gerät. Das ist, da ist ein Bildschirm, der zeigt Ihnen etwas, der zeigt mir etwas, und da kommt Gesellschaft nirgends vor. Das ist nicht wie wenn ich auf einem Marktplatz stehe und ich habe um mich herum Menschen, die schreien und mit denen ich kommuniziere und da tut sich irgendwas. Das ist ein ganz ein anderes Verhältnis. Deswegen ist es auch so schwer, die Gesellschaft da wieder hineinzubringen. Auch ein soziales Netzwerk ist grundsätzlich das mal nicht, sondern das ist auch ich und dieses Ding, und das ist eben, wie gesagt, mit den Auswahlmechanismen, ich krieg ausgewählt. Und nachdem es inzwischen fast alles online gibt, kann man also auch fast alles auswählen. Aber die Gesellschaft kommt da nicht vor.
Ja, das sieht man vor allen Dingen daran, wenn das Leute oft was posten und dann sehr überrascht sein, genau, dass sie damit echte andere Menschen zum Beispiel verletzen, treffen, beleidigen und dann sogar nochmal draufkommen, das ist gar kein rechtsfreier Raum. Das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, dass es diese gesellschaftliche Ebene mal auf den ersten Blick gar nicht gibt.
Genau, und natürlich ist sozusagen eine klare Gegenbewegung, die es jetzt zum Teil auch gerade in Europa sehr stark gibt, aber durchaus auch in anderen Ländern, auch in China und auch in den USA, ist es natürlich kein rechtsfreier Raum. Natürlich gibt es also auch Gesetze, und diese Gesetze mal zu erlassen, sich zu überlegen, wie könnten wir das steuern, das ist das Erste, was man machen kann. Auch wenn dann oft gesagt wird, da hinken die Gesetze immer hinterher, das mag schon sein. Aber erstens, Gesetze regeln oft auch eher grundlegende Prinzipien. Die müssen nicht jedes technische Detail regeln. Autos gibt es auch jedes Jahr neue und wir haben trotzdem okay Gesetze, die Autos regeln. Ne? Vielleicht hinkt der Vergleich auch, aber ich glaube, grundsätzlich können wir das auch mit IT. Die schwierigere Frage ist eher, ob es uns gelingt, gute Regelungen einzuführen, die dann auch vollzogen werden können. Es hapert momentan eher am Vollzug als an den Gesetzen selbst. Da gibt's ganz gute Ideen. Und natürlich wollen wir uns auch nicht die Innovation abdrehen. Das ist ja auch ein Bedenken, das viele Menschen haben. Gerade bei KI sagen dann viele, Europa hinkt hinterher, weil wir haben so viele Regulierungen. Das glaube ich nicht. Wenn alle sich an die Regulierung halten, dann haben wir ein, wie es so schön auf Englisch heißt, Level Playing Field, also ein Spielfeld, wo für alle die gleichen Regeln gelten, und dann ist das sogar innovationsfördernd. Da bin ich also fest davon überzeugt. Es kommt eben immer darauf an, wie man es macht. Es ist nur diese Frage der Durchsetzung. Das ist tatsächlich schwierig. Da bin ich sehr skeptisch, was nationale Regelungen angeht. Das muss auf europäischer Ebene stattfinden. Da haben wir eine Chance, sonst ist es wirklich schwierig.
Aber genau, das ist ja ein gutes Beispiel. Ich teile Ihre Einschätzung, dass solche Regeln auf nationalstaatlicher Ebene relativ wenig Sinn haben in einer digitalisierten Welt. Umgekehrt ist es allerdings so, dass in dieser digitalisierten Welt, wenn es dann auf EU-Ebene ist und es sogar die Instrumente wie den AI-Act gibt, die man verwenden kann, sie dann zum Beispiel in der Umsetzung, in der Durchsetzung nur schaumgebremst eingesetzt werden, weil weltpolitische Dinge plötzlich eine Rolle spielen, weil man den Trump nicht verärgern will und weil man nicht wieder in einen neuen Handelskrieg einsteigen will. Man hätte jetzt schon, man könnte schon die Strafen verhängen nach dem AI-Act, aber man tut es nicht, weil weltpolitische Dinge plötzlich eine Rolle spielen. Also einfacher wäre es da nicht.
Nein, also absolut. Also man kann das, zynisch könnte man das auch als positiv sehen. Also Gott sei Dank ist Europa noch so wichtig, dass auch die USA uns immer noch ausrichten lassen. Also das mit dem AI-Act, das überlegt euch bitte noch einmal, weil das wollen wir nicht so haben, wenn ihr wollt, dass wir also immer noch in der Ukraine mithelfen, sonst tun wir das nicht mehr. Ne? Kann man auch so sehen. Also Gott sei Dank, offensichtlich ist der Markt noch so groß und so wichtig, dass er noch relevant ist. Aber ja, absolut, ich gebe völlig recht. Also wir befinden uns auch in einer Phase, wo diese nennen wir es mal Tech-Diplomatie, auch tatsächlich eine relevante Größenordnung ist und wo eben noch einmal nicht nur staatliche Akteure, sondern auch die Privaten ganz ordentlich mitmischen.
Der nächste Punkt bei den Prinzipien ist eine verantwortliche Innovation und Regulierung gestalten. Das richtet sich nach meiner Interpretation natürlich auch an die Politik. Regulierung gestalten, wir haben das jetzt schon angesprochen, ist natürlich ein schmaler Grat zwischen Innovationsfeindlichkeit, internationalen Aspekten, aber auch dem dringenden Wunsch, den ich teilweise jetzt auch schon bei Menschen spüre, dass wirklich was getan wird, dass man nicht nur sich ergibt.
Genau. Und wir haben jetzt über Regulierung, haben jetzt schon ein bisschen was gesprochen. Also ich glaube, ja, da muss man sich überlegen, was will man denn? Und dann muss man es regulieren, insbesondere auf europäischer Ebene. Aber es gibt noch eine Kehrseite und das ist eben diese Innovationsseite. Selbstverständlich ist die Technologie erstens noch nicht am Ende, sondern wird ständig weiterentwickelt. Und es gibt viele Dinge, die könnten wir viel besser machen. Also Privatsphäre ist so ein Beispiel. Wir wissen in der Informatik genau, wie man gewisse Dinge machen sollte, damit eben zum Beispiel die Privatsphäre tatsächlich gewahrt bleibt. Aber wir tun es nicht. Das hat unterschiedliche Gründe. Also erstens vielleicht, weil man das gegenteilige Interesse hat. Man will ja die Privatsphäre nicht schützen. Aber vielleicht auch, weil die Technologie nicht so bekannt ist. Vielleicht ist sie noch nicht so weit ausgerollt. Vielleicht gibt es auch keine Vorschriften. Also da gibt es einfach noch viel zu tun. Aber das ist auch eine positive Message. Wir können die Dinge besser machen. Wir können an Sicherheitsgurt im Auto einbauen, wenn wir ihn haben wollen. Und das schützt dann viele Menschen. Nicht? Aber wir müssen diese Technologie durchsetzen. Ich meine, das Auto, ich war zuerst schon dort, das ist ein wunderbares Beispiel, weil wie das auf den Markt gekommen ist, da gab es so gut wie gar keine Regelungen. Da gab es vielleicht ein allgemeines Gesetzbuch, aber sonst nichts. Und jetzt haben wir, denken Sie nur dran, wir haben Versicherungen, wir haben Verkehrspolizei, wir haben Kraftfahrgesetze, wir machen Führerscheine. Also es ist ein unglaublich komplexes Regelwerk. Es ist für mich völlig evident, dass natürlich auch die digitale Welt, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber in verschiedenen Bereichen ganz sicher auch so ähnlich fortschreiten wird. Und es wird in 10, 20, 30 Jahren, werden wir gewisse Dinge hoffentlich nicht mehr machen. Und wir werden nur mehr den Kopf schütteln darüber, wie wir das jetzt gemacht haben.
Ich hoffe, dass Ihr Vergleich zutrifft, weil ich habe jetzt gerade dran denken müssen, dass es ja gerade, wenn wir jetzt bei dem Autovergleich bleiben, war ja zum Beispiel die Einführung der Gurtenpflicht extremst umstritten. Also da müsste man ja, also aus heutiger Sicht müsste man ja sagen, ich meine, das haben wir ja für euch gemacht, damit weniger von euch ums Leben kommen, damit ihr geschützt seid. Aber ich gerade jetzt, eine Freundin von mir hat mir jetzt mal gerade kürzlich erzählt, ihr Vater hat aus Protest, weil er gesagt hat, er lässt sich in sein Leben da nicht reinreden, viele, viele Jahre dann später noch so nur den Dongle verwendet, den man reinsteckt, damit es nicht mehr piepst. Ja. Dann habe ich mir auch gedacht, okay gut, manche werden mal halt wirklich nicht belehren können, aber jetzt, wenn man heute einen jungen Menschen fragt, ob er sich angurtet oder nicht, dann wird er sagen, wieso soll ich mich nicht angurten? Also ich hoffe, dass ihr Vergleich in dem Fall zutreffen wird, weil das hat sich auch im Laufe der Zeit ergeben oder Helmpflicht bei verschiedenen sportlichen Betätigungen ist jetzt auch völlig normal, war zu meiner Jugendzeit auch noch nicht normal. Also da ist ja auch Entwicklung weiter fortgeschritten und parallel dazu haben sich gewisse Regeln entwickelt.
Genau, und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also es gibt sicherlich immer noch Leute, die wenigen Fälle, wo der Gurt vielleicht tatsächlich besser nicht verwendet worden wäre, da gibt es vielleicht einen in 1000, I don't know, die nehmen die immer noch als Rechtfertigung dann dafür, dass sie selbst keinen verwenden. Also es gibt schon noch immer Ausnahmen, ja, aber statistisch, glaube ich, ist die Gurtpflicht inzwischen wirklich schwer zu widerlegen, dass man sagt, das hat tatsächlich sehr viele Menschenleben gerettet. Aber ja, es ist ein Eingriff in die Autonomie des Menschen. Man kann eben dann ein Auto nur mehr fahren, wenn man auch den Gurt anlegt. Aber Sie haben was anderes gesagt, was ich total spannend finde, nämlich dieses nervige Piepen, wenn man den Gurt nicht anlegt. Und das ist ja inzwischen nicht mehr nur das Gurtbeispiel, sondern da geht es ja auch darum, keine Ahnung, wenn man zu schnell fährt. Ich hatte letztens einen Mietwagen, der also auch wirklich massiv gepiept hat, wenn ich also auch nur 1 km/h zu schnell gefahren bin. Und das dumme Ding war noch dazu meistens falsch. Also das heißt, die Geschwindigkeitsbegrenzung, von dem das System offensichtlich dachte, es wäre die richtige, war auf die falsche, extrem unangenehm. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich finde das hochspannend, weil wir bewegen uns da in eine Richtung, wo sozusagen uns die Systeme auch ein gewisses Normverhalten auferlegen. Und das tun sie inzwischen ganz oft. Also Auto ist ein super Beispiel, aber auch in Wien zum Beispiel, denken Sie an die E-Scooter, die heruntergeregelt werden, wenn man in Fußgängerzonen fährt oder gar nicht fahren in gewissen Teilen der Fußgängerzone. Und viele Leute finden das sehr begrüßenswert. Ne? Das ist doch super. Ich kann mit diesem E-Scooter nicht schneller fahren und ich wohne auch in der Nähe einer Fußgängerzone und finde im Grunde auch das okay, wenn ich nicht von einem E-Scooter-Raser ständig überholt werde. Ja? Aber das hat eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist, natürlich büßen wir hier Autonomie ein. Natürlich geht das bei den E-Scootern nur deswegen, weil es keine E-Scooter-Lobby gibt oder zumindest vielleicht damals nicht gab, als das eingeführt wurde. Aber versuchen Sie das mal mit deutschen Autos in Deutschland durchzusetzen.
Auf der deutschen Autobahn.
Ja, auf der deutschen Autobahn. Also das scheint mir politisch undurchsetzbar.
Da verliert man jede Wahl, verlässlich. So genauso wie Pensionsalter erhöhen und Geschwindigkeits...
Genau. Aber wir bewegen uns in eine Richtung, wo zunehmend eben... uns die Systeme Dinge vorschreiben. Sie können auf Google heute nicht mehr alles suchen oder zumindest werden Sie keine Antwort finden. Das war vor 10, 20 Jahren anders. Da kriegen Sie also auf die Frage, wie baut man eine Bombe, natürlich eine Antwort. Und der Chatbot ist das Nächste, die inzwischen stark natürlich designt sind, sodass sie nicht mehr jede Frage beantworten. Aber es geht sogar noch weiter. Es gibt viele Leute, die gesellschaftlich fordern, das muss so sein. Diese Chatbots sollen nicht über alles reden dürfen und die Maschinen sollen also auch nicht so schnell fahren dürfen, dass Gesetze verletzt werden. Wohl vergessend erstens aus meiner Sicht, dass die Dinge sich natürlich eben auch irren und Fehler passieren. Zweitens, dass Gesetze natürlich nicht das Verhalten unmöglich machen, sondern uns nur mit der Konsequenz, nämlich der Strafe, konfrontieren. Also das sind ganz schwierige Dinge. Das wäre jetzt wurscht, wenn wir nur von E-Scootern reden, aber da IT überall ist, ist das eine Diskussion, die muss man führen. Man muss sich das überlegen. Wollen wir wirklich in einer Brave New World leben, wo alles technisch kontrolliert wird, was wir machen können? Ist das die Welt, wo wir mit anderen Menschen gemeinsam zusammen sein wollen? Oder wollen wir nicht eigentlich eine Welt, wo die Menschen so sind, dass sie sich an diese Übereinkünfte halten? Und das ist zum Beispiel, das ist eine große philosophische Diskussion, wo wir im Moment auch noch relativ unbedarft sind und nicht wirklich wissen, wie wollen wir denn digital leben?
Ich wollte gerade sagen, dass wir kommen ja wieder zu dieser großen Frage zurück, naja, wo wollen wir denn hin, wo wollen wir denn raus? Weil wenn wir das wüssten, könnten wir ja aus dem abgeleitet relativ viele Fragen beantworten, die wir heute diskutieren. Aber genau. Da ist ja, überholt uns natürlich da oder dort dann wieder die Realität und dann haben wir uns vielleicht irgendwas überlegt und dann sind aber schon wieder 3 neue technologische Entwicklungen am Start, die das wieder nicht obsolet machen, aber zumindest überprüfenswert machen. Ich würde gerne zum 5. Punkt kommen, nämlich Bildung, Kritikfähigkeit und offene Kulturen stärken. Das Thema Bildung ist ja, finde ich sehr wesentlich, weil ich höre sehr oft, es geht ja nicht nur darum, Technologie zu nutzen, sondern auch Technologie zu verstehen, Technologie mit ihren allen Vor- und Nachteilen zu begreifen. Jetzt als gelernter Österreicher bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn wir da aufs Bildungssystem setzen, weil das ist meistens ungefähr 20 Jahre weiter hinten zu den aktuellen Entwicklungen. Aber prinzipiell ist es schon so, dass der Umgang mit Technologie für den digitalen Humanismus wahrscheinlich ein wichtiges Thema ist.
Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema und ist auch ein Hoffnungsschimmer, weil natürlich eine der Antworten, die auf viele dieser Fragen gegeben werden können, ist Bildung. Also grundsätzlich ist es natürlich völlig gerechtfertigt zu sagen, liebe Leute, ihr müsst auch ein bisschen besser verstehen, was tun diese Technologien, wie funktionieren, das habe ich mit Aufklärung gemeint, und das ist ein Hoffnungsschimmer. Der ist nicht ganz so einfach, dieser Hoffnungsschimmer, weil es gibt natürlich, gerade wenn Sie denken Sie an Schülerinnen und Schüler, die wissen schon, dass sie den Chatbot nicht verwenden sollten, um ihre Hausaufgaben zu machen. Die sind ja nicht doof, aber sie tun es dann trotzdem, weil es das, das Bequemlichkeitsversprechen ist so groß, dass es dann trotzdem gemacht wird, um den Effekt und um den Preis, dass man dann das, was man mit der Aufgabe lernen soll, natürlich selber nicht lernt. Also es hat wirklich zwei Seiten. Ich bin absolut felsenfest davon überzeugt, dass diese Technologien uns einen Raum eröffnen, den wir vorher nicht hatten. Also nehmen wir ein einfaches Beispiel, Sprachen lernen. Das können wir jetzt mit KI in einem Ausmaß, wie wir das nie hatten. Wir können individuell, ohne dass wir gehemmt sein müssen, mit Maschinen Dialoge führen und können Spanisch lernen in einer Qualität, die wir früher sonst nur, nicht einmal in der Schule richtig bekommen hätten, sondern die wir wirklich nur von jemandem, wo ich mich am Nachmittag eine Stunde mit der oder dem hinsetze, um diese Sprache zu lernen. Und das können diese Systeme nicht perfekt. Ich glaube, es spricht dann vieles dafür, dass man dann trotzdem noch einen menschlichen Lehrer hat. Aber da kann man viel tun. Ich bin Menschen begegnet, die tatsächlich nur mit einer Handy-App eine Englisch zum Beispiel gelernt haben und okay Englisch gesprochen haben. Das ist super. Ne? Und das, was wir halt heute noch nicht wissen, ist, wie man das wirklich dann kombiniert mit einem menschlichen Lehrer, was können wir delegieren, was nicht. Wenn man, keine Ahnung, ist meine Behauptung. Unsere Konzepte sind total schlecht. Lehrerinnen und Lehrer werden großteils alleine gelassen. Ich selbst unterrichte an verschiedenen Universitäten in Wien und ich muss mir das alles selber ausdenken. Es gibt keine Vorlagen, wie ich zum Beispiel Philosophie unterrichten, ist irrsinnig schwierig geworden, weil natürlich können meine Studierenden einfach einen Chatbot befragen und irgendwelche Aufsätze schreiben, die dann eher durchschnittlich sind. Aber sie sind auch nicht so schlecht, dass man sie einfach wegschmeißen könnte. Also es ist ganz schwierig. Wir wissen nicht, wie man damit umgeht. Andererseits, beim Taschenrechner haben wir auch gelernt, dass Volksschulkinder besser noch rechnen lernen. Und dann gibt es irgendwann ein Alter, da darf man dann auch in der Schule einen Taschenrechner verwenden. Also das müssen wir uns noch einmal jetzt neu überlegen.
Stimmt, das hat uns eigentlich alle total verblödet. Also die meisten können immer noch ein bisschen rechnen. Oder beziehungsweise ist ja die Frage, wie wichtig ist es, dass man im Kopf alle Rechnungen anstellen kann.
Absolut richtig. Aber das große Aber ist, es deuten verschiedene Analysen im Moment trotzdem darauf hin, dass interessanterweise seit der Einführung des Smartphones, gar nicht so sehr seit der Einführung der KI, gewisse Indikatoren, nennen wir sie mal Intelligenzmessungen, darauf hindeuten, dass wir jetzt blöder werden. Also gewisse Fertigkeiten, die wir früher halt auch mehr gebraucht haben, die verlieren wir jetzt. Jetzt kann man sagen, gut, die römischen Kaiser, die konnten auch nicht lesen und schreiben, zumindest manche nicht. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Kulturtechnik, die wir nicht mehr so stark brauchen. Das will ich nicht ausschließen. Aber man muss schon sehr aufpassen, was man mit einer Gesellschaft macht, wenn wir sehen, ganz massiv, alle werden kurzsichtig, alle können gewisse Dinge nicht mehr machen. Also da muss man schon reagieren. Und das scheint mir, ich wollte nicht alarmistisch sein, aber das wäre sozusagen das einzig alarmistische Element, wo ich sagen würde, da sollten wir schon nochmal genau hinschauen und uns überlegen, wie wir da reagieren.
Ja, ich stelle mir da in dem Zusammenhang ja sehr oft die Frage, wenn die Wissensbeschaffung ist ja offenbar nicht mehr das Problem, weil die Wissensbeschaffung ist auf Knopfdruck inzwischen, ist in Datenbanken, über Chatbots und so weiter sehr, sehr einfach geworden. Jetzt, wenn man zum Beispiel fundiertes Allgemeinwissen hat, ist man in der Lage, relativ schnell Plausibilitätskontrollen zu machen. Aber was ist mit der Generation, die diese Plausibilitätskontrollen gar nicht gebraucht hat, weil sie immer schon mit diesen Datenbanken gearbeitet hat? Also da wird es ja dann neue Skills brauchen. Also ich versuche da ja immer zu sagen, okay, gehen wir nicht vom Jetztstand aus, sondern schauen wir 20 Jahre weiter in die Zukunft. Da traut ihm jetzt noch keine Prognose abgeben, wo das hinführt, wenn diese Wissensbeschaffung an sich kein Problem ist, sondern wenn es nur mehr um die Einordnung geht.
Ja, ich bin da kritischer. Also diese Wissensbeschaffung ist ja eine Pseudo-Wissensbeschaffung. Früher, wenn ich was gegoogelt habe, dann habe ich wenigstens noch 20 Antworten bekommen und ich konnte mir noch anschauen, was sagen verschiedene Quellen zu irgendwas. Und sie haben völlig recht, das machen heute viele Menschen ja gar nicht mehr, sondern die glauben das, was dann der Chatbot sagt. Und zwar wissend, dass der manchmal einfach nur, wie man es so schön nennt, halluziniert. Mhm. Das ist das Paradoxe. Die wissen ganz genau, wenn ich sie frage, ja, aber ich weiß schon, dieser Chatbot, der halluziniert, wissen sie das? Und sie nehmen dann trotzdem die Antwort für bare Münze. Und die Antwort ist oft vielleicht nicht kompletter Käse. Also manchmal ist sie auch Käse, aber manchmal ist sie auch nur so knapp daneben. Und sie ist einfach nicht wirklich richtig. Und also für meine Zwecke zum Beispiel, ehrlich gesagt, funktioniert das Ding nie gescheit. Nicht? Also das ist manchmal nett, um um Listen zu haben von Dingen, die man halt checkt und damit man nichts vergisst oder so. Aber es gibt viele Dinge, da sind diese Dinge schlecht, aber die Menschen haben kein Problem damit. Sie steuern ihr Leben damit, sie trainieren nach den Empfehlungen, sie tun weiß Gott was, machen Diäten, kochen danach und das funktioniert oft und manchmal funktioniert es nicht. Aber wiederum, genau wie vorhin, wir dürfen nicht vergessen, dahinter steckt nicht eine abstrakte KI, dahinter steckt jemand, der diese Systeme designt und der natürlich auch Ziele verfolgen kann und der natürlich gutartig oder bösartig sein kann. Und der kann einen guten Code zum Programmieren zur Verfügung stellen, wenn ich einen Programmierassistenten haben will. Oder der kann mir auch eine Backdoor einbauen und die Sicherheit meines Systems gefährden. Und wenn ich den Code nicht checke, dann habe ich das leider übersehen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich gebe Ihnen völlig recht, es ist auf der einen Seite natürlich unvermeidbar. Wir bewegen uns in diese Richtung. Aber es ist keine unproblematische Richtung. Wir müssen uns das überlegen.
Ich finde, das ist eher eine perfekte Überleitung zum letzten Teil unseres Gesprächs, nämlich es war jetzt ein großer Punkt heute schon, dass wir was tun müssen, dass wir nicht nur zuschauen können, dass wir ins Handeln kommen sollten. Jetzt gehen wir die verschiedenen Ebenen durch. Sie haben es eh schon angesprochen, das wäre nämlich eine Frage von mir heute gewesen. Brauchen wir jetzt, also wenn wir auf der individuellen Ebene jetzt einmal starten, als Herr Müller und Frau Meier, auf was soll man denn auf individueller Ebene achten? Braucht es prinzipiell jetzt mehr Gelassenheit in dem Thema oder braucht es mehr Alarmismus in dem Thema?
Ja, ich finde, Alarmismus ist immer problematisch und Gelassenheit ist zwar schön, aber vielleicht brauchen wir sowohl beides als auch beides nicht. Was meine ich denn damit? Auf der einen Seite, wir müssen uns schon ein bisschen ranhalten und versuchen, die Dinge auch zu analysieren und uns anzuschauen. Und das ist durchaus zumutbar, dass man sich überlegt, was passiert denn, wenn ich diese App verwende? Will ich wirklich in meinem Haushalt alles elektronisch gesteuert haben, um den Preis, dass, wenn ich das nächste System-Update bekomme, die Dinge vielleicht nicht mehr funktionieren? Also da gibt es schon Sachen, die kann sich ein jeder ein bisschen selber überlegen. Und da muss man auch drüber nachdenken. Was sind die Vor- und Nachteile? Will ich das wirklich? Ja? Man kann auch den Verkäufer des Fahrzeugs fragen, wie ist denn das eigentlich, wo gehen denn da meine Daten hin? Und also ein gewisses Bewusstsein einfach für die Dinge, das kann man schon erwarten. Und ich glaube, da ist also eine gewisse gesunde Kritik ist einfach auch nützlich. Ja? Dummerweise, die Leute haben oft, das ist ein bisschen vielleicht eine Schwierigkeit, die man in der breiteren Bevölkerung hat, an den falschen Stellen die Bedenken. Ja? Also ich erinnere mich an die Covid-App, die nach Datenschutzstandards extrem gut designt war, die österreichische, ausnahmsweise mal. Da hatten alle ganz viele Bedenken. Und dann im nächsten Moment gehen sie auf Facebook oder Twitter oder was weiß ich was und geben alle ihre Daten her. Also da gibt es auch so ein bisschen ein Missverhältnis zwischen dem, was quasi wirklich problematisch ist und dem, wo vielleicht gewisse Qualitätsstandards dahinter sind. Also das ist die eine Frage. Gelassenheit nur insofern, als ich eben glaube, das ist ein Zwischenstand der technischen Entwicklung. Das erkennen jetzt schon viele Staaten, aber auch private und zum Beispiel ja auch große Unternehmen. Also man muss sich ja als Unternehmen auch fragen, was ist denn, wenn das nächste Sicherheitsupdate nicht mehr funktioniert? Wie schaut die Konnektivität aus? Mit welchen Chatbots sprechen meine Mitarbeiter und verraten möglicherweise Geschäftsgeheimnisse. Also es gibt ja, da ist ein Riesenwust auch. Ich glaube, die Businesswelt ist ein guter Treiber auch, um sich die Dinge mal ein bisschen solide anzuschauen und vielleicht die eine oder andere Kritik nach Hause mitzugeben. Und wie wir mit unseren Kindern umgehen, ist dann ja noch einmal eine Frage. Das ist natürlich leicht gesagt und schwer getan, dem Zweijährigen eben kein Tablet in die Hand zu drücken, damit beim Mittagessen nicht geheult oder geweint oder gebrabbelt wird. Aber das ist natürlich schwer durchzusetzen. Also das sind Fragen, wo wir auch gefordert sind, uns das zu überlegen. Wo wollen wir keine Technologie haben? Wo setzen wir der Technologie Grenzen? Und diese Grenzen, glaube ich, die braucht es auch.
Und wenn wir das jetzt von der persönlichen, individuellen Ebene versuchen, nur auf der politische Ebene zu heben?
Ja, also wir sind natürlich sehr aktiv. Also erstens mal diese Informationsschiene. Wir machen ganz viel, damit wir die Leute auch informieren. Das reicht hin. Wir haben zum Beispiel auch ein inzwischen stark nachgefragtes und in mehrere Sprachen übersetztes Lehrbuch geschrieben. Wir haben ein Buch, Introduction to Digital Humanism, geschrieben, das über 1 Million Mal runtergeladen wurde, was ziemlich gut ist. Ich hoffe, es hat auch wer gelesen. Und wir organisieren große Konferenzen, zum Beispiel die nächste in Wien am 24. bis 26. Juni, wo wir über 120 Expertinnen und Experten haben, die wirklich genau, was ich gesagt habe, von Privatsphäre bis zur Geopolitik, von der KI in der Schule bis zur Frage der Regulierung und der Innovation genau diese Themen diskutieren. Und zwar nicht hochakademisch, sondern auf einem Niveau, wo das ein interessierter Laie auch verfolgen kann. Und das tun wir. Wir öffnen zum Beispiel auch mit einem Film, einer Filmemacherin, die sich dem Thema künstlerisch widmet. Also wir versuchen auch so in diese Themen hineinzukommen und die Leute darüber zu informieren. Ja, und politisch ist es noch einmal eine andere Baustelle. Da gibt's Gott sei Dank in Österreich viele, die das Thema interessiert. Nicht nur eine Partei, sondern mehrere zum Beispiel, die wirklich interessiert sind, die natürlich auch genauso wie Sie und viele andere auch die gleichen Schwierigkeiten haben zu verstehen. Erstens einmal, wie funktionieren diese Dinge? Was sind die Bedrohungen? Was ist realistisch? Was kann man dagegen tun? Wir sind immer wieder im Parlament und sprechen über diese Dinge durchaus mit allen Parteien. Wir haben ein großes, Gott sei Dank, EU-Projekt, das UDIT heißt das, the European Digital Humanism Initiative, mit 10 internationalen Partnern, wo wir versuchen, natürlich gerade auf europäischer Ebene aktiv zu werden. Aber das ist alles mit sehr viel Arbeit verbunden. Es ist sehr viel.
Das sind dicke Bretter zum Bohren.
Genau, und Eigeninitiative und viele Leute, die ihre Privatzeit dafür aufwenden, diese Dinge zu tun, weil wir halt daran glauben, dass wir vieles besser machen können, aber auch müssen, um in einer digitalen Welt zu leben, die so ist, wie wir sie haben wollen.
Das führt mich zur Abschlussfrage, weil etwas, was mich selbst immer wieder umtreibt, ist die Frage, man kann ja, wenn so viele Sachen gleichzeitig passieren, beziehungsweise hintereinander passieren und relativ zeitnah passieren, ja oft nicht einschätzen, wo ist jetzt eine wichtige Weichenstellung und was ist jetzt nicht so wichtig. Aber haben Sie für uns und unsere Hörerinnen einen Tipp, woran könnten wir als Bürgerin oder als Bürger erkennen, dass es jetzt eine Weichenstellung gibt, wo man aufpassen sollte, wenn es um den Technologiebereich geht, wenn es darum geht zu sagen, okay, eigentlich können wir dieser Idee des digitalen Humanismus viel abgewinnen. Gibt es da Dinge, jetzt im modernen Slang würde man sagen, Red Flags, wo Sie sagen, das wären so Punkte, wo Sie sagen würden, bitte Leute, da müssen wir wirklich aufpassen?
Ja, die gibt's natürlich. Also auf der persönlichen Ebene, aber wahrscheinlich eher auch auf der gesellschaftlichen ist es nicht viel anderes. Es ist für mich persönlich überall dort, wo wir besonders viel Macht abgeben und besonders viel Autonomie aufgeben. Und da gilt das, was ich vorher gesagt habe, be careful what you wish for. Also Vorsicht mit den eigenen Wünschen. Es mag verlockend sein, dass die Systeme uns Dinge vorschreiben, aber gleichzeitig sollten wir uns dann schon überlegen, es gibt Dinge, die möchte ich schon auch noch selber machen können dürfen. Und das sind also ganz praktische Dinge. Die Autofahrbeispiele habe ich erwähnt, aber natürlich auch, wo ich mit Informationssystemen beschäftigt bin, wo mir Diagnosen empfohlen werden, medizinischer Art. Das sind alles ganz tolle Dinge, die können super funktionieren. Aber diese Technologie ist jung, diese Technologie macht viele Fehler. Das muss uns einfach klar sein, diese Idee einer KI, die in Kürze oder in vielleicht auch nur erst in ein paar Jahrzehnten sozusagen eine Superintelligenz ist, die alle Probleme für uns löst, das ist aus meiner Sicht immer noch Quatsch und durch nichts gerechtfertigt. Die derzeitige KI, das ist ein Sprachmodell, es ist kein Denkmodell. Es ist nur insofern ein Denkmodell, als wir sprachlich denken. Aber das ist auf sprachlichen, statistischen Mustern basiert. Das kann total viel, ist völlig faszinierend. Es kann aber nicht alles. Es kann viele, es ist nicht körperlich, es fühlt nicht wie wir, es empfindet nicht wie wir, es hat auch nicht unser Wissen um unsere eigene Endlichkeit, also höchstens in einem abstrakten Sinn, aber nicht in dem Sinn, wie wir das empfinden. Und da liegen Welten dazwischen. Also lassen wir uns auch nicht ein X für ein U vormachen. Machen wir nicht bei jedem Hype mit. Nutzen wir die Technologie. Das ist kein Aufruf, die Technologie zu verweigern. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Aufruf, sie zu nutzen, sich wieder ihrer zu bemächtigen und damit auch zu spielen, damit zu experimentieren, weil nur dann haben wir auch Leute, die diese Dinge besser designen können, als sie im Moment sind und die sicherstellen, dass wir Systeme haben, die wir auch haben wollen.
Ja, und ich würde noch diese Überlegung von Ihnen gerne aufgreifen, dass wir uns überlegen sollten, wo wir eigentlich rauskommen wollen. Das war für mich ganz eine wichtige Erkenntnis heute.
Das ist die schwierigste aller Frage, aber das ist ja nicht nur im digitalen Humanismus so, sondern es gilt fürs Leben allgemein. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Was wollen wir denn eigentlich tun? Ist eine durchaus schwer zu beantwortende Frage. Meinen Studierenden, zumindest in der Philosophie, sage ich dann immer, sie müssen sich das so vorstellen, sie liegen auf ihrem Totenbett und werden gefragt, hatten sie ein gutes Leben? Und dann schauen sie zurück und dann wäre es schön, wenn sie sagen könnten, ja, ich hatte ein gutes Leben. Und aus diesem Standpunkt sollen wir die digitale Technologie betrachten und sagen, ja, also das war Technologie, die war gut für mein Leben. Und da wird es plötzlich eng. Da merken wir dann, da wird es schon sehr dünn an der Schicht, die wir wirklich heute sehen. Und das ist vielleicht der Maßstab, an dem wir messen sollten, mit welcher Art Technologie wir uns in Zukunft umgeben.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich danke.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir Ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch, wie immer, noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Reclaim Tic-Tac-Toe. Könnt ihr euch noch an die deutsche Girlband Tic-Tac-Toe erinnern? Ja genau, das waren die, die sich live vor Publikum in einer Pressekonferenz gestritten und dann auch getrennt haben. Und leider erinnert man sich nur mehr an dieses Ereignis, obwohl die drei Frauen in ihrer Zeit Pionierarbeit geleistet haben. Sie haben mit Konventionen gebrochen, sprachen offen über Rassismus und Sexismus und haben einfach gute Musik gemacht. Ich bin voll in diesen Podcast reingekippt, also absolute Hörempfehlung für Reclaim Tic-Tac-Toe. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch.
Missing Link.